Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich finde es mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen. An meiner Seite natürlich wie immer, ihr wisst doch Bescheid, die wunderbare, die großartige, die fröhliche. Es tut immer wieder gut, dich zu sehen nach einem so langen, nicht so schönen Arbeitstag. Herzlich willkommen, du tollste, beste, schönste, Kim Seidler. Schalalalala.
Und an meiner Seite die sich ans Herz greifende, lächelnde, strahlende, wunderbare, wunderschöne Katrin Jakob. Katrin,
ja, ich freue mich auch. Heute geht es um die Kraft, die in dem Wort Nein steckt. Es könnte ja so schön sein. Wir würden euch heute mal wieder eine starke, meist prominente Frau vorstellen. Ihr kennt das ja. Ihr Leben ab der Kindheit nachzeichnen, ihre Erfolge würdigen und mit guter Laune hier rausgehen. Aber tatsächlich ist es so, unsere Frau der Woche ist keine Prominente im klassischen Sinne, sondern eine ganz normale italienische Frau, deren Leben sich im Alter von 17 Jahren drastisch änderte und die derart couragiert gegen ein ihr angetanes Unrecht kämpfte, dass sie damit vieles für die Frauenrechte in ihrem Heimatland Italien bewegen konnte.
Also im Grunde präsentieren wir euch heute einen True Crime Case, also einen echten Kriminalfall, der sich ab Ende 1965 auf Sizilien ereignete und den Umgang mit Frauen in Italien für immer veränderte. Dabei geht es um sexuelle Gewalt und auch nicht sexuelle Gewalt, die mit der Tat und um die es hier geht, im Zusammenhang steht. Doch wir können vorausschicken, die Sache geht gut aus. Wenn ihr also zwischendurch mal schwer zu knabbern habt an diesem Fall, dann könnt ihr euch zumindest mal auf das Ende freuen.
Und das könnt ihr gleichzeitig als Triggerwarnung verstehen. Natürlich, wenn ihr also eine Geschichte mit sexualisierter Gewalt habt oder das einfach nicht gut hören könnt, dann solltet ihr diese Folge vielleicht skippen oder nicht allein hören.
Ja, genau. Für diesen Fall war uns eine große Hilfe nicht nur Daniel, der uns wieder mit der Skriptarbeit unterstützt hat. Grüße gehen raus, ganz herzlichen Dank. Sondern vor allem auch die wissenschaftliche Veröffentlichung The Case of Franca Viola, Debating Gender, Nation and Modernity in 1960s Italy von Niam Cullen, einer Geschichtsdozentin aus Belfast. Übrigens nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Fitness-Influencerin. Ja.
I didn't know that.
Me too. Der Titel der Arbeit heißt auf Deutsch etwa Der Fall Franca Viola, Debatten über Geschlecht, Nation und Modernität im Italien der 1960er Jahre. Sie ist online auf Englisch verfügbar und kommt natürlich in unsere Shownotes.
Es geht heute um die Mafia, faschistische Gesetze, lokale Bräuche in Italien und den Zusammenhalt einer Familie gegen erlittenes Unrecht. Es geht um den Fall Franca Viola und natürlich um Franca Viola selbst. Franca Viola ist, wie gesagt, Italienerin und wurde am 9. Januar 1948 in Alcamo, einer Kleinstadt im Nordwesten Siziliens, geboren. Es ist wirklich wunderschön dort, ganz in Strandnähe am Golf von Casellamare gelegen, am Fuße eines Berges und sogar von Johann Wolfgang von Goethe in seiner italienischen Reise gewürdigt. Leider stand und steht die Schönheit dieses Landes auch im Kontrast mit durchaus fragwürdiger Politik natürlich und vor allem der Kriminalität, was häufig Hand in Hand geht. Franca Viola wurde in die Nachwehen des Zweiten Weltkriegs hineingeboren, also 1948. Das wird vor allem in juristischer Hinsicht noch wichtig werden. Francas Vater hieß Bernardo war Landwirt, genauer Pächter von einigen Weinbergen. Die Mutter hat offenbar ihren Mädchennamen behalten und hieß Vita Ferro oder je nach Quelle Vita Ferra. Wir gehen jetzt einmal aufgrund der traditionellen Umgebung davon aus, dass die beiden auch verheiratet waren.
Mhm. Tochter Franca hat sich schon sehr früh verlobt, und zwar mit gerade einmal 15 Jahren. Ihr Verlobter war der damals 23-jährige Filippo Melodia. Filippo war der Neffe des lokalen Gangsterbosses Vincenzo Rimi, also eines Mitglieds der sizilianischen Mafia. Nachdem Filippo selbst wegen Diebstahls und Mitgliedschaft in einer kriminellen Bande zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war, lehnte sich Francas Vater Bernardo deshalb strikt dagegen, diesen Mann als Schwiegersohn anzunehmen. Er überredete oder vielleicht sogar auch zwang, wir wissen es nicht ganz so genau, Franca dazu, die Verlobung nach 6 Monaten Beziehung aufzulösen. Filippo Melodias Haftstrafe war wohl nicht besonders lang. Er ging dann auch für einige Zeit zum Arbeiten nach Deutschland. 1965, da war Franca dann 17 Jahre alt, kehrte der nunmehr 25-jährige Filippo nach Sizilien zurück und erfuhr, dass Franca inzwischen mit ihrem Kindheitsfreund Giuseppe Ruisi zusammen war. Ob sie auch verlobt waren, wissen wir nicht ganz so genau. Viele unserer Quellen schreiben von engaged, also wahrscheinlich verlobt. Das war für Franca und auch ihre Familie der Beginn eines regelrechten Albtraums. Franca wurde gestalkt, ihr Vater Bernardo und ihr Freund Giuseppe wurden mit dem Tod bedroht. Giuseppe soll sich deshalb wohl zwischenzeitlich zurückgezogen haben, doch Bernardo und auch sie selbst ließen sich auch nicht einschüchtern. Nicht einmal, nachdem das Haus der Familie niedergebrannt und ihr Weinberg verwüstet worden war, nachdem Filippo und seine Kumpanen Schafe auf die Tomatenfelder ließen, um die Ernte zu vernichten. Weinberge, Tomatenfelder, all das hat er gepachtet. Die Existenz der Familie war damit akut gefährdet. Doch Franca nahm Filippo Melodia nicht zurück.
Es ist natürlich unfassbar mutig, wie Franca und ihre Familie sich gegen diese Gewalt stellen, noch dazu vom Neffen eines Mafia-Bosses. Wie stark der Einfluss der Mafia in Sizilien war und ist, das ist wohl wirklich schon fast allgemein Wissen. Warum das so mutig war, musste die Familie dann leidvoll erfahren, und zwar am 26. Dezember 1965. Nämlich, eine Gruppe bewaffneter Männer, die von Filippo Melodia angeführt wurde, stürmte das Wohnhaus der Familie, wo sich die immer noch 17-jährige Franca mit ihrer Mutter Vita und ihrem 8-jährigen Bruder Mariano aufhielt. Das Ziel war Franca, die von den Männern aus dem Haus gezerrt wurde, um sie zu entführen. Die meisten Quellen berichten, dass auch Francas Mutter Vita zusammengeschlagen wurde. Bei Niam Kalem steht, dass, also diese Frau, die dieses Papier geschrieben hat, auf das wir uns beziehen, steht, dass Vita beim Versuch ihrer Tochter beizustehen, mit dem Fluchtwagen ein Stück mitgeschleift wurde und blutend auf der Straße zurückgelassen wurde. Francas Bruder Mariano dagegen klammerte sich mit solcher Kraft an das Bein seiner Schwester, dass die Bande ihn ebenfalls mitnahm. Mhm. Und hier muss ich mal wirklich kräftig durchatmen, denn es ist so herzzerreißend, sich diese Szene vorzustellen. Der Junge war 8 Jahre alt, das muss man sich vorstellen, und stellte sich, je nach Quelle, gegen Melodia und 12 bis 15 seiner zum Teil bewaffneten Freunde, die an der Tat beteiligt waren.
Ja. Glücklicherweise, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann, ging es den Männern aber nur um Franca, weshalb sie den kleinen Mariano wenige Stunden später laufen ließen. Die Quellenlage ist jetzt ein bisschen schwammig, ob die Männer maskiert waren oder ob Filippo Melodia überhaupt erkannt wurde, das wissen wir alles nicht ganz so genau. Wir wissen aber, dass die folgenden Geschehnisse ein echter Thriller waren und auch der Wahrheit entsprechen. Franca blieb nämlich für etwa eine Woche verschwunden, obwohl die Polizei intensiv nach ihr suchte. Am 1. Januar 1966, also 5 Tage später, wurde Francas Familie von Verwandten Melodias kontaktiert, um ein Treffen zu organisieren, in dem Franca einer Hochzeit mit Filippo zustimmen sollte. Ja, ihr habt richtig gehört. Franca sollte ihren Entführer heiraten. Das erklären wir gleich genauer. Es ist wirklich unglaublich, leider wirklich auch im negativen Sinne. Francas Eltern stimmten diesem Treffen zu. Allerdings nur, um den Aufenthaltsort ihrer Tochter zu erfahren. Sie informierten gleichzeitig die Polizei. Am nächsten Tag wurde Franka im Haus Filippos Schwester aufgespürt, wo er sich versteckte und auch Franka gefangen hielt. Er versuchte noch, mit Franka Viola über das Dach zu flüchten, konnte aber schließlich in Gewahrsam genommen werden und Franka war frei.
Jetzt können wir erstmal tief durchatmen. Franka war frei, allerdings hatte sie traumatische Tage natürlich hinter sich, die wir jetzt nicht im Detail beschreiben können und wollen. Es gibt jedenfalls Foto von der anschließenden Befragung durch die Polizei, wo Franka sehr gestresst aussieht und das ist noch sehr nett ausgedrückt. Nur so viel, Filippo Melodia hielt Franka als Gefangene, zuerst wohl in einem Bauernhaus auf dem Land, wo er sie tagelang hungern ließ, sie verbal und psychisch fertig machte. Dann aber, nach circa einer Woche, kam auch physische Gewalt ins Spiel. Er vergewaltigte Franka dann mehrfach und zwar nicht nur impulsiv, sondern aus taktischen Gründen, denn er wollte das Gesetz auf seine Seite bringen, so unfassbar das klingt. Damals gab es nämlich ein Gesetz im italienischen Strafrecht, Artikel 544, der sogenannte Rocco Code, gehört, bei dem es eigentlich um die Benennung von Verbrechen geht, welche die Todesstrafe nach sich ziehen sollten. Das Gesetz wurde 1948 abgeschafft. Benannt wurde es nach Alfredo Rocco, dem Schöpfer des italienischen Strafrechts, unter dem faschistischen Ex-Diktator Mussolini, das heute noch auf diesem Rocco-Code basiert. Der Artikel 544 war eigentlich oder vorgeblich dazu gedacht, jungen Paaren dabei zu helfen, die Zustimmung ihrer Eltern zu einer Hochzeit zu bekommen. Junge Paare hauten deshalb auch einfach mal ein bis zwei Tage ab, hatten dabei auch Sex und konnten die Eltern quasi vor vollendete Tatsachen stellen, weil die Frau ja nun keine Jungfrau mehr war. Da gibt es auch einen Ausdruck auf Sizilien, la fuitina, also die plötzliche Flucht oder der Liebesflug. Erst einmal klingt das ja fast schon romantisch, aber der Artikel 544 lautet, Zitat, für jedes Delikt des ersten Abschnitts löscht die Ehe, die der Urheber einer Verletzung mit der verletzten Person eingeht, das Verbrechen aus, auch in Bezug auf diejenigen, die an der gleichen Straftat teilgenommen haben. Im Falle einer Verurteilung enden der Vollzug der Strafe und alle Folgen der Strafe. Was heißt das jetzt? Also eine Vergewaltigung war demnach kein Verbrechen gegen eine Person, sondern gegen die Moral, die durch eine solche Hochzeit wiederhergestellt werden konnte.
Was dieses Gesetz damit faktisch tat, war nicht nur jungen Liebenden zu helfen, es sorgte auch dafür, dass auch bei einer Vergewaltigung für den Täter Straffreiheit bestand, sollte das Opfer sich auf eine Hochzeit mit ihm einlassen. Damit entsprach das Gesetz vor allem den damaligen gesellschaftlichen Vorstellungen, nachdem durch eine Vergewaltigung entjungferte Frauen entehrt waren. Und diese Ehre nur durch eine Hochzeit mit dem Täter wiederhergestellt werden konnte. Die sogenannte reparierende Heirat, Matrimonio Riparatore. Filippo Melodias Plan war also so einfach wie perfide. Er wollte Franka durch die Vergewaltigungen entehren und sie durch eine reparierende Heirat an sich binden. Dabei verließ er sich darauf, dass eine solche Heirat offenbar noch nie öffentlich abgelehnt wurde, vor allem, weil ein enormer gesellschaftlicher Druck bestand. Ja. Tradition. Hinzu kam, dass Frauen in Sizilien oft nicht einfach so herumlaufen durften, sondern selten ohne Begleitung draußen waren und von verliebten Männern eher aus der Ferne bewundert wurden. Das ist auch der Grund, warum Filippos Familie Frankas Familie nach dieser Tat so offen kontaktierte, ohne juristische und gesellschaftliche Folgen zu fürchten. Denn Franka war leider nicht die erste Frau, die zu genau diesem Zweck entführt und vergewaltigt wurde. Eine spätere Einigung zwischen den Familien war damit eigentlich damals quasi Usus. Das System der Ehre war damals so allgegenwärtig, dass sogar Mafiosi ihre Morde als Ehrenmorde tarnten, um geringere Strafen zu bekommen.
Doch in diesem Fall hatte der Täter Filippo Melodia die Rechnung ohne Franka gemacht.
Richtig, ohne Franka und ihre Familie. Franka nämlich hatte erstens keine rechtliche Pflicht, Filippo Melodia zu heiraten, immerhin das. Zweitens aber stellte sich ihre Familie geschlossen hinter sie. Vor allem ihr Vater Bernardo wird da häufig hervorgehoben, dem Franka sagte, dass sie ihren Peiniger auf gar keinen Fall heiraten wollte. Ihr Vater versprach ihr daraufhin, dass er alles ihm Mögliche tun würde, um sie bei dieser Entscheidung zu unterstützen. Deshalb sagte Franka als erste italienische Frau öffentlich zu einer solchen Art der reparierenden Heirat nein.
Wahnsinn. Und nicht nur das, sie zeigte ihren Peiniger auch noch an und brachte ihn wegen seiner Gräueltaten vor Gericht. Sie musste damit rechnen, quasi die gesamte Öffentlichkeit gegen sich zu haben. Und so kam es auch erstmal. Die feindselige Haltung der lokalen Öffentlichkeit und der Mafia gipfelte in Drohungen und Erpressungen. Der Vater bekam keine Arbeit mehr und die Polizei musste Tag und Nacht das Haus der Familie bewachen. Franka galt als Donna Svergognata, als Frau ohne Ehre. Und dann steht erneut in den Quellen, dass der Weinberg und die Scheune der Familie niedergebrannt wurde. Das kann auch eine Doppelung sein, das wissen wir nicht so genau. So oder so ist klar, die Familie stand unter einem enormen Druck. Dazu zählte auch ihr eigentlicher Freund Giuseppe Ruisi, der in dieser Zeit zu ihr hielt. Und damit kommen wir langsam mal zu den positiveren Dingen. Denn der Strafprozess gegen Melodia und einige seiner Helfer begann schon am 9. Dezember 1966 und produzierte ein enormes Medienecho, das weit über Sizilien und auch Italien übrigens hinausreichte. In der Region selbst war die Stimmung schon angespannt, denn ein Jahr zuvor war der Mörder Gaetano Furnari, der aus Gründen der Ehre den Liebhaber seiner Tochter ermordet hatte, zu weniger als 3 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Also dass Ehrenmorde oft nur gering bestraft wurden, das haben wir ja schon erwähnt. Ja.
Das und auch die Aufmerksamkeit in der italienischen und internationalen Presse zeigte, dass die gesellschaftliche Stimmung gar nicht so sehr gegen Franka gerichtet war, wie es zunächst den Anschein machte. Der Prozess spiegelte nämlich der breiten, sich nach dem Krieg modernisierenden italienischen Gesellschaft, welchen Repressalien Frauen in einigen Regionen des Landes immer noch ausgesetzt waren. Zudem konnte Franka den Rechtsanwalt Ludovico Corrao als Vertreter in dem Prozess gewinnen. Dieser war einige Jahre vorher noch Bürgermeister ihrer Heimatstadt Alcamo gewesen. Die Staatsanwaltschaft forderte 22 Jahre Haft für Melodia. Die Strategie von Melodias Verteidigung war, seine Tat als die eines verliebten Mannes abzutun und das Ganze als einvernehmliche Flucht nach dem Begriff La Fuitina, den wir schon beschrieben haben, abzutun, sie also als Lügnerin hinzustellen, gar als Komplizin. Melodia wurde als Opfer der Tradition gezeichnet, nach der es kaum möglich war, Zeit mit einer Frau zu verbringen. Er sei quasi gezwungen gewesen, Franka mit vorgetäuschter Gewalt scheinbar zu entführen. Also das arme Opfer von Tradition und alter Vorstellung von Liebe. Franka antwortete ihm vor Gericht mit den Worten: Ich werde den Mann heiraten, den ich liebe. Damit, so schrieb es die erwähnte Niamh Cullen in einem Artikel, Zitat, schloss sie sich der anscheinend moderneren Vorstellung einer Ehe an, die auf Wahlfreiheit, Gleichberechtigung, Gemeinschaft und Respekt beruht. Zitat Ende. Womit Melodia anfangs nicht gerechnet hatte, die öffentliche Wahrnehmung änderte sich und gerade die nicht lokale Presse war fast gänzlich auf Frankas Seite. Der Fokus lag dabei aber oft auf den widerstreitenden Definitionen von Liebe und Gefühl. Niamh Cullen beschrieb, dass diese Debatten von den brutalen Verbrechen ablenkten, die Melodia begangen hatte. Sie zitierte aber auch den Journalisten Renato Filisolla, der in seiner Zeitung Il Mattino am 20. Dezember 1966 schrieb, dass er diese Vorstellung von Romantik nicht teilen konnte. Wenn die Folgen sexuelle Gewalt, Kidnapping, Einbruch und andere physische Gewalt sind. Abgesehen davon war die Brutalität, mit der hier vorgegangen wurde, auch für Sizilien ungewöhnlich und machte diese Art der Verteidigung zu einer Farce.
Auch vor Gericht hörte Melodia anscheinend nicht auf, Franka zu bedrohen. Er drohte ihr beispielsweise, sie töten zu lassen, sollte sie jemals eine Ehe mit einem anderen Mann eingehen. Franka wehrte sich gegen diese Vorstellung von Ehre und sagte, Zitat, »Ehre wird von denen verloren, die bestimmte Dinge tun, nicht von denen, die sie erleiden. Und eben mit der schon genannten Ankündigung, den Mann zu heiraten, den sie liebte. Und ihr Mut zahlte sich aus. Denn Filippo Melodia wurde tatsächlich wegen seiner Verbrechen verurteilt nach 7 Stunden Beratungszeit. Aber nicht, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, zu 22 Jahren Gefängnis, sondern nur 11. Als Grund für diese vergleichsweise milde Strafe wurden die Bräuche in der Region und die kulturellen Unterschiede zwischen Nord- und Süditalien herangezogen, die ja auch der Grund für viele Debatten um den Prozess waren. Außerdem wurden die von der Staatsanwaltschaft angeführten Verbindungen Melodias zur Mafia vom Gericht nicht bestätigt. Die Presse hat das aber sehr wohl nachgezeichnet. Nun ja, 5 seiner Mittäter wurden freigesprochen, 7 erhielten milde Strafen. Man könnte jetzt meinen, oh je, jetzt hat sie vielleicht den Prozess gewonnen, aber das dicke Ende kommt noch. Aber auch hier nein. Danke, Viola. Hatte nicht nur den Prozess, sondern nach und nach eben auch die Öffentlichkeit für sich gewinnen können, wurde als ruhig, besonnen und couragiert empfunden. Sie galt als die Frau, die Nein sagte. Und sie selbst hat sich allerdings auch rar gemacht, war selten im Gerichtssaal, hat sich in der Öffentlichkeit mit Tüchern verhüllt und zugesagte Interviewtermine wieder abgesagt. In einer Diskussionsrunde im italienischen Fernsehen wurde sie zwar für ihre Courage gelobt, ihr laut englischer Quelle, allerdings auch eine Zukunft als, Zitat, Spinster, was zu Deutsch heißt, alte Jungfer prophezeit.
Frechheit.
Mitnichten, denn Franca ist in Alcamo geblieben und hat am 4. Dezember 1968 ihre große Liebe Giuseppe Ruisi geheiratet. Auch hier hat sie sich der Öffentlichkeit entzogen und die Zeremonie für 10 Uhr morgens übrigens angekündigt und aber schon um 7 Uhr dann ihn geheiratet. Also war so ein kleiner Trick.
Mhm. Unglaublich eigentlich. Also noch so jung und doch so couragiert und mit der Stärke, in der Heimatstadt zu bleiben und sich das Recht auf Privatsphäre zu bewahren. Mhm. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Melodia sie ja mit dem Tod bedrohte, sollte sie noch einmal heiraten. Doch passiert ist da glücklicherweise nichts. Sie lebt heute auch noch dort mit ihrem Mann und hat 3 Kinder, 2 Söhne und eine Tochter, die inzwischen natürlich erwachsen sind und zum Teil auch selbst Kinder haben. Der damalige Präsident der italienischen Republik, Giuseppe Saragat, verzeiht, wenn ich es falsch ausspreche, schickte den beiden übrigens ein Geschenk zur Hochzeit. Außerdem bekam das Ehepaar eine Audienz beim damaligen Papst Paul VI. Davon gibt es auch Bilder im Internet. Saragat und der Papst lobten Franca Viola beide öffentlich für ihre Courage. Und auch die Presse feierte die Hochzeit wider Erwarten, bezeichnete Franca als Heldin, die sich sizilianischen Traditionen widersetzte. Schon 1970 wurde vom italienischen Regisseur ein Spielfilm über den Fall gedreht mit dem Titel La moglie più bella. Zu Deutsch Recht und Leidenschaft, wörtlich übersetzt auch in etwa die schönste aller Frauen. Die Rolle der Franca spielte die damals erst 14-jährige Ornella Muti in ihrer ersten Rolle überhaupt. 1970 gab es leider noch einen Fall einer entführten jungen Frau, Carmeline Torisi, die ihren Vergewaltiger dann leider tatsächlich heiraten musste, weil sie, im Gegensatz zu Franca, nicht den Rückhalt ihrer Familie hatte. 2022 erst kam dann der Film The Girl from Tomorrow, La Ragazza del Futuro von Marta Sabina heraus. Bei uns heißt der Film Prima Donna. Francas Peiniger Melodia kam 1976 nach 10 Jahren Haft frei, wurde allerdings wegen seiner Beziehung zur Mafia aus Sizilien verbannt und wurde 1978 in Modena, also ist in Norditalien, erschossen, anscheinend von der Mafia. Die Umstände kennen wir jetzt nicht genau, es ist die Rede von einer Exekution im Mafia-Stil.
Franca selbst wurde eine Art feministische Symbolfigur, die sich allerdings sehr ins Privatleben zurückzog und sich an den öffentlichen Debatten gar nicht wirklich beteiligte. Erst 1981 wurde der erwähnte Artikel 544 schließlich abgeschafft. Franca sagte dazu später, Zitat, ich war froh, als ich von anderen Mädchen hörte, die sich durch dieselbe Entscheidung wie ich gerettet hatten. Ich war froh zu wissen, dass ich es war, die ihnen geholfen hatte, wenn auch nur indirekt. Dieses Gesetz war eindeutig ungerecht und musste geändert werden. Es gibt immer ein erstes Mal und ich war diejenige, die die Änderung eingeleitet hat. Zitat Ende. juristische Änderung von Vergewaltigung als Verbrechen gegen Personen statt gegen die öffentliche Moral erfolgte dagegen erst 1996. Gesetze, nach denen Frauen dazu gedrängt werden, ihre Vergewaltiger zu heiraten, gibt es übrigens in viel zu vielen Ländern immer noch. Die britische Zeitung The Guardian berichtete 2021 über einen UN-Report, der von 20 Ländern sprach, darunter Russland, Kuwait und Thailand. Und auch Italien macht immer wieder mit spektakulären Urteilen zu Ungunsten der Opfer von sich reden. 1999 beispielsweise bestätigte das Berufungsgericht in Neapel den Freispruch eines Fahrlehrers, der mutmaßlich eine 18-jährige Fahrschülerin vergewaltigt hatte. Die Begründung, ohne Mithilfe der Frau hätte er ihre Jeans nicht ausziehen können. Also das...
Alter Schwede.
What the fuck? Mhm. Erst letztes Jahr, im Juli 2023, hat ein Gericht in Rom über einen Schulmeister geurteilt, der einer 17-jährigen Schülerin unter die Unterhose ans Gesäß gegrapscht hatte. Da diese Tat allerdings weniger als 10 Sekunden dauerte, sei der Straftatbestand der sexuellen Belästigung nicht erfüllt. Es sei, Zitat, unbeholfenes Verhalten ohne sexuelles Motiv gewesen. Da fällt einem wirklich gar nichts mehr ein, oder?
Gar nicht, gar nicht. Also ich weiß auch noch, letztes Jahr ging es halt mega viral, ne? Es ging halt, wie lange dauert 10 Sekunden Grapschen? Es ist eine Ewigkeit. Also
ja.
Immerhin gibt es viele andere Menschen, die sich über solche Urteile ebenfalls aufregen, mit Recht. Und das ist auch gut. Und ich liebe dafür Social Media, dass die Themen auf den Tisch kommen. Zum Beispiel Elisa Ercoli, Präsidentin der Frauenrechtsorganisation Differenze Donne. Zitat: Es ist in jeder Hinsicht Belästigung. Denn auch der Richter hat bestätigt, dass es diese Verletzung der Intimsphäre der Frau gab. Wir verstehen diese Rechtsauslegung nicht. Wir widersprechen ihr. Uns selbst bleibt eigentlich nur noch einmal zu Franka zurückzukommen. Die lebt ja, wie gesagt, immer noch in Alcamo und trifft dorthin und wieder auf Männer, die an ihrer Entführung beteiligt waren. In einem ihrer seltenen Interviews sagt sie, Zitat, ich ziehe es vor, ihnen aus dem Weg zu gehen, aber wenn ich es nicht kann, grüße ich sie und sie grüßen mich. Sie senken fast immer ihren Blick. Vielleicht sind sie auch getäuscht worden. Vielleicht hat Melodia dort gesagt, was er später im Prozess gesagt hat. Dass ich ihn heiraten wollte, mein Vater aber dagegen war. Sie grüßt diese Menschen noch und ist ihnen gegenüber empathisch, was ziemlich bemerkenswert ist, weil ich kriege Tränen in den Augen bei dieser Vorstellung. Mhm. Und einiges auch über den Charakter dieser starken Frau aussagt.
Am Weltfrauentag, dem 8. März, und zwar 2014, wurde sie jedenfalls mit höchsten Ehren ausgezeichnet, unsere Franka, und bekam vom damaligen Staatspräsidenten Giorgio Napolitano den Verdienstorden der Italienischen Republik überreicht. Franka bereut es wohl auch ein wenig, sozial nicht aktiver gewesen zu sein, aber sie hat schon eine ganze Menge erreicht mit dem Charakter, den sie damals gezeigt hat. Und selbst das spielt sie noch herunter, Zitat, es war keine mutige Geste. Ich habe nur das getan, was ich für notwendig hielt, so wie es jedes andere Mädchen heute tun würde. Ich habe auf mein Herz gehört. Zitat Ende.
Hm. Eine starke, mutige, bescheidene Frau, die sich für absolut nichts rechtfertigen muss. Sie hat sich nach schlimmen Erlebnissen und einem unfassbaren Kraftakt für ihr Privatleben entschieden und darin ihr Glück gefunden. Wahnsinn.
Außerdem ist Frankas Geschichte die Geschichte einer Familie, die zusammengehalten hat, komme, was wolle. Und das in einem Land, wo das Wort Familie, la familia, oft synonym für die Mafia genutzt wird, ne?
Ja.
So, liebe Kim, wie gehen wir jetzt aus dieser Folge raus?
Ich auf jeden Fall mit Pipi in den Augen, weil ich das so, also wirklich eine ganz krasse Geschichte finde. Aber vielleicht auch mit dem Gedanken, dass wir manchmal deswegen stärker sind, als wir denken, weil es Menschen an unserer Seite gibt. Ne? Wir hatten das ja gerade erwähnt, ihre Familie stand hinter ihr, hat Haus und Hof verloren, ist abgebrannt. Und die standen trotzdem weiter geschlossen hinter ihr. Und wir haben von einem anderen Mädchen berichtet, wo die Familie dann gesagt hat, nee, die Ehre ist uns wichtiger. Sie muss ihren Peiniger heiraten, also ich glaube, das ist ein sehr guter und positiver Gedanke.
Am Ende aber noch der Hinweis, der obligatorische. Abonniert gern unseren Podcast, wenn nicht schon passiert. Erzählt anderen von uns, teilt, liked und schreibt uns. Und natürlich freuen wir uns immer, von euch zu hören.
Und hört auf euer Herz. Ich glaube, das ist ein Riesen-Learning von Franka. Mhm, ja. In der nächsten Woche geht es noch einmal um eine Frau, die sich gegen sexuelle Belästigung wehrte und damit den US Supreme Court und ja, man kann sagen, auch das Weiße Haus in Aufruhr versetzte.
Tja, und wer das ist, erfahrt ihr nächste Woche. Und bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und natürlich auch auf eure Liebsten.
Alles Liebe, tschüss.
Tschüss.